Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde des Kepler-Salons. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen zu dieser Kepler-Salon-Veranstaltung, zu diesem ersten Anlass aber auch des Projekts Designland. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und ich freue mich, mit Ihnen zusammen unseren Gast heute Abend begrüßen zu können, Helmut Gsoll-Pointner. Der erste Anlass eines Designschwerpunktes, den wir etwas vorgezogen haben, die anderen Anlässe finden dann gegen Ende des Monats statt, da komme ich ganz kurz am Schluss noch darauf zu sprechen. Das hat natürlich seine Gründe. Helmut Gsoll-Pointner steht wie kein anderer für diese Dreiecksbeziehung, die wir im Titel unterstellt haben, Linz, Helmut Gsoll-Pointner und Design. Dreieckbeziehungen haben es in sich und wir hoffen heute Abend durch das, was er uns vorträgt und durch das anschließende Gespräch auch diese komplexe Beziehung zwischen Linz und Design etwas beleuchten zu können. Der Anlass für dieses Designprojekt ist natürlich die Erinnerung im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres an jenes Ereignis, mit dem Helmut Gsoll-Pointner auch international verbunden ist in einem ganz, ganz hohen Maße, das Forum Design, das 1980 die Designwelt nach Linz gebracht hat und zugleich wiederum Linz hinausgespiegelt hat in diese Designwelt. Auch ich selbst habe Linz, glaube ich, zum ersten Mal wirklich wahrgenommen durch dieses Buch. Die Ausstellung habe ich damals nicht gesehen, aber dieser Wälzer mit dem Zitat von Lucius Burkhardt, Design ist unsichtbar, herausgegeben eben von den Initianten des Forum Design, der hat mich begleitet, damals in der Tätigkeit am Museum für Gestaltung und Design in Zürich. Und für mich war Linz in der Tat ein Tor auch zu dieser ganzen Welt der Gestaltung und Formgebung. Dafür auch steht Helmut Gsoll-Pointner, aber natürlich gibt es ein Leben vor und nach dem Forum Design. Es gibt das Leben in der Metallwerkstätte, in der Abteilung für Metallplastik, in den Lehrwerkstätten der Föst, die er im Alter von 22 Jahren, er hat gesagt, eigentlich war ich fast noch 21, gegründet hat und lange Zeit geleitet hat. Dann nachher die Leitung der Meisterklasse Metall an der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung. Und 1977 bis 1981 war Helmut Gsoll-Pointner dann Rektor dieser Hochschule, heute die Kunstuniversität Linz. Das alles kennen Sie, aber ich glaube, seine Wirkung, das betrifft wahrscheinlich viele der Anwesenden, als Lehrer, als Autorität, auch als Künstler selbst, diese Wirkung ist sehr vielfältig und die steht hinter dem, was er uns heute erzählen wird. Wenn man sich so vorbereitet, abgesehen von den einigen vergnüglichen Gesprächen im Vorfeld, die wir hatten über diesen Abend, dann geht man heute natürlich unweigerlich auf Wikipedia. Und auf Wikipedia steht ein wunderschöner Satz, den ich so nicht gekannt habe, der dir wahrscheinlich anhängt, ich weiß es nicht, von Frau Keplinger aus einem Interview, wie Helmut Gsoll-Pointner der Vorsitzende des neu gegründeten Stadtkulturbeirats wurde. Und dieser Satz, der ist wirklich sehr schön. Zitat: Ganz gleich, wo das ist, ob das jetzt als Lehrer ist oder ob das als Leiter einer Gruppe ist, der man vorsteht, einer muss da sein, der in den Leuten ein Feuer anzündet und schauen, dass das Feuer brennt. Anzünden, das war mir immer das Wichtigste. Mhm. Wenn man die Tätigkeit so komprimiert fassen kann, das ist etwas unglaublich Schönes. Darum habe ich mir dieses Zitat nicht entgehen lassen. Wir haben Helmut Gsoll-Pointner gebeten, etwas zu sagen zu diesem Verhältnis Design, Linz und seine eigene Rolle in dieser Beziehung. Das Forum Design hat damals diesen Begriff und das, was dahinter stand, überhaupt erst bekannt gemacht. In Linz hat diesem Begriff eine Gestalt gegeben, in Form einer Ausstellung, in Form vieler internationaler Protagonistinnen und Protagonisten, die hierher gekommen sind. Daraus ist dann auch der Fall Forum Design geworden. Dazu gibt es in der Landesgalerie die Ausstellung, die am 14. Oktober eröffnet wird, die nochmals aufrollt, was dann am Schluss lokalpolitisch aus diesem internationalen Ereignis geworden ist. Auch diese beiden Seiten, die gehören untrennbar zusammen. Nun aber soll es noch nicht oder schon gar nicht nur um das Forum-Design gehen, sondern um Design und Linz und Helmut Zollpointner in einem weiteren Sinne. Und ich darf dir das Wort geben für deine Einführung in die Thematik. Nachher werden wir zwei, drei Fragen aufgreifen und dann sind Sie an der Reihe, wie immer im Kepler-Salon, das zu fragen, was Sie direkt aus berufenem Munde wissen möchten.
Ja, ich danke für diese schöne Einführung und begrüße alle recht herzlich. Ich bin überrascht über die großen Besucherzahlen und gehe auf die Fragen, die mir Martin aufgeschrieben hat, mehr oder minder nicht ein, sondern habe ihm auch schon gesagt, dass ich mir natürlich hier eine kleine Chronologie zurechtlegen muss, denn wenn er mich fragt oder wenn auch irgendwo die Frage steht, was war vor 1980, was war vor dem Design in Linz, dann muss ich doch ein bisschen ausholen, so dass ich in dem Fall mit Linz beginnen muss, als 1947 die Kunstschule gegründet wurde. Man muss wissen, dass das viele hier anwesend sind, lauter kulturell interessierte Leute, wissen, dass Korev in der Zeit von Korev die Linzer Kunstschule, die Volkshochschule in Linz und die Neue Galerie gegründet wurden, um den Geist der vergangenen Jahre mehr oder minder zu bannen. Nach der Nazizeit hat man hier eine neue Kunsthochschule gegründet und hat namhafte Künstler, die im Lande waren, bestellt. Einer darunter war Alfons Ortner. Man hat aber diese Schule ausrichten wollen im Sinne einer traditionellen Kunstakademie. Malerei, Grafik, Bildhauerei, Schrift war auch noch dabei. Aber Alfons Ortner, der Direktor, hat schon früh erkannt, dass für diese Gegend hier, wo es eh in Wien eine Akademie gibt, eine traditionelle, und in München eine Akademie gibt, wäre hier für Linz, in dem großen Industriedreieck Linz, Steyr, Wels und noch weiteres Einzugsgebiet, wäre eine neuere Schule, die die Begabungen, die künstlerischen Begabungen, die im Land hier sind, ausgebildet werden sollen, dass die in Richtung für die neuere Wirtschaft, für die neuere Zeit ausgebildet werden soll. Mit einem Wort, er hat früh daran gedacht, dass das eine Hochschule für Gestaltung werden soll. Er ist dann auch mit seinen Kollegen nach Ulm gefahren. Ulm wurde gerade zu dieser Zeit gegründet, das war die Geschwister-Scholl-Stiftung, die Inge Scholl, die mit Otto Eicher verheiratet war, du kennst diese Leute natürlich alle, hat eine mehr oder minder politische und gesellschaftsrelevante Schule gründen wollen. Und sie haben aber dann doch gedacht, nein, die gesellschaftliche, die Gestaltung unserer Welt ist auch ein wichtiger Punkt. Dann haben sich Max Bill geholt. Otto Eicher ist nach Zürich gebildet und hat Max Bill geholt. Und Max Bill hat dann darauf gedrängt, dass diese Hochschule in Ulm eine ganz andere Richtung bekommen hat. Es sollte eine Nachfolgeschule für das Bauhaus werden. Und so sind auch einige andere Leute dann dazukommen, wie Maldonado, und fallen die Namen nicht alle ein. Und diese Idee hat Alfons Ortner gut gefallen, aber seine Kollegen wollten eigentlich nicht so sehr. Die wollten nicht so sehr, die wollten lieber Grafik, Bildhauerei, Schrift und ähnliche Dinge. Aber zu der Zeit, das muss ich jetzt dazu sagen, da komme ich dann irgendwo ins Spiel, das war 1948, ist diese Schule schon gelaufen, als mit dem Trend Akademie, war ich ein Bub mit 15 Jahren und bin in Steyr gegangen, in die Kunstgewerbeschule, in die Stahlschnittschule. Ich weiß nicht, wenn Blümmelhuber etwas sagt, viele Linzer kennen vielleicht den Blümmelhuber Schlüssel für den neuen Dom, das war ein gigantisches Werk. Blümmelhuber wurde sehr verehrt. Er hat fürs Kaiserhaus gearbeitet damals und man hat ihm deswegen eine eigene Schule gebaut und er war der ganz große Meister. Und in diese Schule bin ich dann gegangen und in Ulm, beziehungsweise schon vorher im Bauhaus, war ein Mann, der hat geheißen, ob man da ein paar Stichworte macht, sonst vergiss es, Wilhelm Wagenfeld. Wilhelm Wagenfeld war bei Moholy Nagy schon im Bauhaus und hat die Metallklasse geführt. Ich weiß nicht, ob du das so genau wusstest. Und dieser Wilhelm Wagenfeld war einer der ganz großen Kenner von Material, von Metall. Und hat ein wunderbares Buch herausgegeben, das war so unsere Bibel in den 50er Jahren. Und dieser Wilhelm Wagenfeld hat gesagt, Designer gibt es ja noch nicht im Sinne von heute, Designschule. Es hat keine Designer gegeben. Diese Aufgabe haben die Architekten erledigt, so nebenbei, nicht? Mehr oder weniger gut. Und Wagenfeld hat gesagt, dass dort sehr oft die Kenntnis von den Materialien fehlt. Und die große Kenntnis für Materialien und für Technologie hat er, Wagenfeld behauptet, wird am besten trainiert beim Graveur, Goldschmied und Stahlschneider. Und das war diese Schule in Steyr. Also ich habe gewisse Voraussetzungen für den Designer, den später dann den Beruf, hat es dann später gegeben, habe ich mitgebracht. Und bin nach dieser Schule, habe sehr gut handwerklich können, bin dann auf die Akademie gegangen in Wien. Ich sage das deswegen alles, weil viele sagen, was hat der Gschöll eigentlich mit Design zu tun? Warum wird er mit Gschöll und mit Design braucht? Das ist ein Steuerschnürzer aus Steyr und heute macht er variable Plastiken. Was ist das für ein Designer? Und ich habe, wie gesagt, bin von dort nach Wien gegangen in die Akademie und habe dort dann die Klasse für Schmuck- und Industrieformgebung gemacht. Und von dort war ich schon ein bisschen mit Industrieformgebung zu tun gehabt, bin von dort ein halbes Jahr nach Schweden gegangen, nach Abschluss der Akademie, zu Hallberg, in die königliche Silberschmiede. Der König hat damals sogar die große Kanne, die ich gemacht habe, hat er dann erworben sogar, worauf ich natürlich sehr stolz bin. Also das war schon Bericht Richtung Design. Außerdem habe ich auch immer Schmuck gemacht. Ich habe mein Studium zum Teil mit Schmuck habe ich mir finanziert. Ich habe nur 300 Schilling von meinen Eltern, wir waren 8 Kinder, und 70 Schilling hat das Zimmer gekostet. Aber ich habe aus alten Münzen und aus kleinen Stahlstücken Schmuckanhänger gemacht. Und wenn ich heute irgendwo im Mühlviertel in Lehrenfelden oder irgendwo eine Dame treffe, die sagt immer, wissen Sie, Herr Professor, ich habe das erste Schmuckstück von Ihnen. Ich habe das erste Schmuckstück von Ihnen. Und habe ich in dieser Zeit, habe ich 300 so Schmuckanhänger gemacht und Armbänder, so dass ich durch einigermaßen finanziell durch das Studium gekommen bin. Und nach dem Studium bin ich eben nach Schweden und wie ich zurückgekommen bin, hat sich ergeben, dass ich von der Föst einen Auftrag bekommen hätte. Ich wollte ja nicht nach Linz. Ich war als Bub, bin ich aus dem Mühlviertel gekommen, habe zu Linz aufgeschaut. Dann bin ich nach Steyr gekommen, habe auch noch zu Linz aufgeschaut. Dann bin ich nach Wien gekommen, als Student, habe natürlich auf Linz heruntergeschaut. Ne? Und als dann habe ich dann einen Auftrag gekriegt von der Föst. Das wären lauter Sondergeschichten, da könnte man tagelang erzählen drüber, wie das zustande gekommen ist. Und das konnte ich in dem neuen Atelier, das ich in Wien gegründet habe, mit einem Freund nicht ausführen. Es hat mir die Föst, die Lehrwerkstätte, haben sie Räume zur Verfügung gestellt, dass ich die dort ausführen kann. Und so kam ich in die Föst. So kam ich in die Föst und habe dort ein ganzes Jahr lang, bin ich jedes Wochenende nach Wien gefahren, weil ich glaubte, ich muss nach Wien. Und das ist aber gar nicht... Auf einmal draufkommen, dass die eh immer noch in die gleichen Schuhen gehen. Gell? Wenn ich komme, dann habe ich gesagt, hast du die Ausstellung schon angeschaut? Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du die auch schon gesehen? Nein, bin ich aber als Cicerone nach Wien gekommen. Was natürlich nicht der Sinn war. Und habe in der Föst damals dann ein paar Arbeiten gemacht. Und das ist jetzt der Punkt, worauf es ankommt. Und habe auch dann einmal für den Generaldirektor Hitzinger eine Kassette oder was gemacht, mit einem kleinen Stahlschnitt als Kostbarkeit drauf. Statt am Edelstein war ein Griff aus Stahlschnitt. Hat er gesagt, ja, das kann ja heute keiner mehr. Gell? Und ich habe gesagt, naja, ich kenne das schon, aber Blümmelhuber-Messer. Jetzt habe ich ihm dann einige Messer von Blümmelhuber kopiert. Ich glaube, mit 20 Jahren dafür geniert. Habt ihr jemanden der Versenkung gehabt? Erst oder länger, erst vor 10, 20 Jahren habe ich die mal wieder hergezeigt, gesagt, das habe ich eigentlich können. Das war eine ganz tolle Geschichte, diese Dolche. Jetzt werden sie irgendwo in einer deutschen Universität publiziert, vom Herrn Doktor, wie heißt er? Hut, glaube ich, Mutter, ja. Und habe ich jetzt dort Stahlschnitt gemacht. Hitzinger hat man dann mehr oder minder, wenn ich so sagen kann, aus der Hand gefressen und habe mich eingedeckt mit Aufträgen. Und ich habe gemacht, ob das jetzt zu Design gehört oder was das ist, weiß ich nicht. Ich habe gemacht Monstranzen für die Kirche, habe Pektorale gemacht für den Kardinal und für alle möglichen Leute und habe Bischofsringe gemacht. Die Kirche, die Föst wollte damals mit der Kirche ein bisschen Verbindung herstellen. Gell? Und da war ich in meiner Naivität, war ich da gerade gut genug und habe da fleißig Brustkreuze, Altäre und was ich alles angefertigt. Und bin auf die Art, ist jetzt auch dann Alfons Urdner aufmerksam worden von der Kunstschule. Hat er gesehen, hoppla, da ist ja einer in Linz. Der unterrichtet da auf einem, in der Werkstatt, in der Föst, und der macht da Sachen, die sind hochinteressant. Wir haben sogar mal von der Werkstätte ausgestellt in der Handelskammer. Das hat der Gleisner noch eröffnet und der Hitzinger war dabei. Und da wollte der Ordner dann, dass ich diesen Unterricht auch in der Hochschule drin, in der Kunstschule mache. Habe ich gesagt, das ist sehr schön und ehrt mich diese Einladung. Aber was soll ich drinnen tun? Ich habe da keine Werkstätten. Die Studenten sollen zu mir in die Föst kommen. Und tatsächlich sind die hinausgekommen, die ersten Studenten 1963 sind Studenten zu mir gekommen und es hat einen offiziellen Vertrag gegeben zwischen Stadt Linz, nämlich Koref und Koller. Einen offiziellen Vertrag für eine Klasse der Kunstschule in der Föst. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Das war dann 1963 und wir haben natürlich dann, wir wollten schon immer Hochschule werden. Und wir haben gearbeitet auf Teufel komm raus. Ich weiß nicht, ob einer von den ersten Studenten hier im Lande ist. Die haben alles gemacht. Operationsbetten haben wir gemacht, damit wir beweisen, dass wir Designer sind. Wir haben riesige Stahlreliefs für Architektur gemacht. Wir haben, was ich Geschenke gemacht für den Staatsbesuch, für den Schah von Persien und für die Königin Sirikit und für den Khrushchev und so weiter, damit wir ja pushen und sagen, wir sind reif für eine Hochschule. Wir sind keine kleine Linzer Kunstschule. Wir sollten längst vom Bund übernommen werden. Also das hat uns dann tatsächlich sehr, sehr beschäftigt. Und es ist dann auch so weit gekommen, dass einmal auch wieder auf einen komplizierten Umwegen ist es mir gelungen, den Andrusch, den Jungen, weil zuerst waren 10 Jahre haben alle Zeit den Minister gewechselt. Der Büffelbergerwies, der Mog, der Graz, der weiß ich, wie er alle war. Und, ne? Immer ist daneben gegangen und dann ist der Kreisky Kanzler geworden und habe ich gewusst, der hat dann so einen jungen Finanzminister, da habe ich einen Bekannten gehabt, habe gesagt, du kannst mir zu dem einen Termin verschaffen und das ist tatsächlich gegangen, der ist bald nach Linz gekommen, hat mich draußen auch in der Föst besucht, hinten natürlich ein Schwarf von Journalisten nach und das hat ihm gefallen, dem jungen Andrasch, wie alt war denn damals, 34 Jahre oder so ungefähr, ne? Und ich gesagt, ja, da machen wir Hochschule. Ja. Jetzt hat aber am nächsten Tag in der Zeitung ein großer Tag gewesen, aber die Ministerin, die Firnberg in Wien, die konnte auch lesen. Die hat das gelesen, hat sich ihn kommen lassen und gesagt, du Hannes, Hochschulgründung ist eigentlich mein Ressort. Aber er hat einen Stern gehabt bei ihr und so ist es. Sind wir innerhalb von einem Jahr sind wir Hochschule gewesen. Und schon vorher, bevor, das gehört jetzt da noch vorher eingeflochten, in der Zeit, in 10 Jahren, wo wir Hochschule werden wollten, und bei diesen ganzen Programmen und Projekten, die wir ausgeführt haben, haben wir eine wesentliche Ausstellung gemacht. Das war die Konfrontation von den Dingen, die die Föstarbeiter draußen machen, Gusskerne, fertige Gießformen, alles was da vorliegt, die Holzformen für die Gussformen und das war alles so wahnsinnig schön, so ästhetisch. Ne? Und wir haben eine Ausstellung gemacht und haben diese Dinge konfrontiert, gegenübergestellt, sodass die Besucher in dem langen Gang nicht wussten, welches ist jetzt Kunstwerk und welches ist jetzt eigentlich jedes, womit die arbeiten. Und die waren wahnsinnig stolz drauf. Und das war eine ganz wichtige Geschichte für die kulturelle Selbstfindung der Angehörigen, der Werksangehörigen. Das hat denen sehr, sehr gut gefallen. Und das war ein ganz ein wichtiger Aspekt. Und dann, nachdem wir Hochschule gewesen sind, haben die gesagt, das machen wir noch einmal. Wir machen wieder so eine Veranstaltung. Das war dann das Formstall 2. Aber nachdem wir Hochschule waren, musste ich natürlich ich mich jetzt dann zum Thema Design bekennen. Ich musste sagen, Moment einmal, ja, was ich, aha, das habe ich, danke, dass Sie schon mal hergestellt haben. Ich habe in der Zeit nebenbei, wie ich in die FÖS gekommen bin, habe ich zuerst überhaupt begonnen, mal nach Schmuck und so weiter. Schmuck habe ich in Montreal auf der Weltausstellung ausgestellt. Aber mich hat die größere Plastik interessiert. Ich wollte in der Kunstszene realisieren und habe eine Gusstechnik entwickelt aus Styropor und habe solche Arbeiten, so komplizierte, technisch hochkomplizierte Geschichten, habe ich dann relativ viele gemacht, 4-5 Meter groß für Architekturbranchen auch. Das habe ich so nebenbei, mehr oder minder in der Freizeit gemacht. Und das war aber eine wichtige Zeit auch. Und das ist passiert, aber ich wollte ja, dann, wir wollten ja Hochschule werden und wollten Design. Jetzt habe ich natürlich dann für Design, jetzt bringen Sie mir die drei Scheiben da, habe ich ein relativ, ich als nicht sogenannter, nicht Designer, trotzdem ein profunder Gestalter, nicht, habe ich ein relativ einfaches System, ein verständliches System für die Studierenden angelegt. Es geht um mehrere ganz wesentliche Fragen. Das eine sind die intuitiven, emotionalen Bereiche und das andere sind die rationalen Bereiche, die die Funktion bestimmen. Und in einem Bereich sind vielleicht, wenn Sie die Bilder dort sehen können, wenn Sie es lesen können, ich kann es nicht genau lesen, ist die freie Plastik, ist Architekturplastik, dann geht es weiter bis Schmuck, dann ist die Mittelscheibe, ist dann, wie gesagt, in der ersten Scheibe hat die Funktion einen ganz kleinen Spalt nur. Der Rest ist freie Emotion und Intuition und so weiter. Im Mittelbereich ist dann Funktion und die freien gestalterischen Bereiche halten sich die Waage, wie zum Beispiel bei einem Kelch. Nicht? Bei einem Kelch, bei einem Gefäß, das kann wunderschön sein, aber es hat auch eine Funktionsaufgabe, es muss stehen. Wenn der Kelch noch so schön ist und der hat einen Spitz unten, dann funktioniert er halt nicht so gut. Und das geht so weit eben dann bis zur Extremseite, wo die Investitionsmaschinen sind. Investitionsmaschinen, dort hat die intuitive Gestaltung einen relativ eingeschränkten Bereich. Und die Funktion und was alles dazugehört, Mathematik und Marketing und was da alles eine Rolle spielt, das ist dann dort bedeutender. Und diese Balance zu finden und etwas abzuwägen, was jetzt, welche Faktoren im Grunde wichtig sind, das ist die Aufgabe des Designers. Der Designer versteht wenig von Mathematik, versteht wenig von Formellehre, womöglich wenig von Marketing und von sonstigen Bereichen und von Ergonomie. Aber er muss von all diesen Bereichen so viel verstehen, dass er ihren Wert, ihre Wertigkeit kapiert, dass das ein wichtiger Teil ist. Und deswegen haben wir dann in unserer Klasse ein sehr pluralistisches System gehabt und bei uns hat es alles gegeben. Die Leute haben freie Plastiken gemacht, in meiner Studienrichtung freie Plastiken, die haben gemacht Schmuck und die haben gemacht Gerät und haben gemacht Architektur und Design. Und ein Kollege, der nicht so freundlich war, hat einmal gesagt, ach ja, Gsöll, Hans Dampf in allen Gassen. Da habe ich gesagt, ja. Aber unsere Studenten haben sich in jeder Gasse die ersten Preise abgeholt. Überall, in Schmuck, in Design, in Feuerwehr, in Architektur, Staatspreise noch und noch, internationale. Und so haben wir eben dann den Designbereich hier geprägt. Und in diesen Jahren, wir sehen es schon so lange.
Ja, wenig. Beschleunigen ist gut.
Na gut, also das war dann die Zeit der 70er Jahre, da kann ich sagen, ohne selbst Überheblichkeit, kann ich sagen, die 70er Jahre waren schon, habe ich, wenn ich das beobachte, doch einiges gemacht. Ich habe für die FÖS gearbeitet und habe da wirklich relativ viel gemacht. Ich habe für die Hochschule gearbeitet, wir haben da getigert, damit wir Hochschule werden. Damals war man noch nicht so. Dann habe ich den März damals, der März, 60 Jahre März, ich war der Märzpräsident, den haben wir damals wieder ganz groß zu den drei großen österreichischen Künstlervereinigungen gemacht. März Linz, Sezession Wien und Forum Stadtpark Graz. Das waren die tragenden, namhaften Künstlervereinigungen. Wir haben ausgestellt
im
Museum des 20. Jahrhunderts mit der Akademie von Wien zusammen. Wir haben mit dem März haben wir ausgestellt in der Akademie am Schillerplatz, in der Höhle des Löwen. Also haben wir auch dort einiges gemacht. Zusätzlich habe ich Freiplastiken gemacht. Ich habe damals die ersten Teleskopplastiken entwickelt. Bevor ich Rektor wurde, habe ich 1976 noch eine große Ausstellung gemacht mit ungefähr 15 Teleskopplastiken aus Holz damals noch, weil ich konnte es noch nicht anders machen. Und so war dann das schon, die 70er Jahre waren schon ganz schön aktiv. Und dann haben wir gemacht für die Hochschule eben das Forum Metall. Wir wollten, das Thema war damals international brisant, Großplastik im urbanen Raum. Und da habe ich dann, ist es mir gelungen, da gibt es auch viele Geschichten, aber der Martin wird mich bremsen, ist es mir gelungen, wirklich 12 Top-Künstler, Weltklasse-Künstler nach Linz zu bringen, die 12 Positionen manifestiert haben. Und leider sind einige weg, aber sie sind da. Mit diesem Forum Metall haben wir einen großen Erfolg gehabt. Die Frankfurter hat einmal geschrieben, weil in dem Jahr auch in Münster die Ausstellung begonnen hat, auch so eine Freiluftausstellung groß irgendwo. Man nehme sich ein Beispiel an Linz. So wie da eine Wiener Zeitung geschrieben hat, die hat geheißen, die intelligente Hand. Eine große Wiener Zeitung hat geschrieben, die Linzer Hand ist intelligenter. Und dann hat man natürlich gedacht, dass Forum Metall, die berühmte Nichte, danke, Sie sehen das eh genau, und das ist das Bleiben. Es war damals das meistbesprochene Kunstwerk in Österreich vom ganzen Jahr, die Nichte. Und unter anderem, ist der Tisch schon weg oder kommt der?
Nein, kommt gerade.
Ah, der kommt nicht, den können Sie auch schon zeigen. Nicht? Das war Forum Metall und da haben wir wirklich auf unsere Hochschule weit über die Grenzen aufmerksam gemacht. Das hat uns gefreut. Natürlich haben viele Künstler haben sich beworben, von weiß Gott wo, von Uruguay und sonst haben sie geschrieben, sie möchten bei Forum Metall dabei sein. Aus dem Osten, aus dem Westen, tatsächlich. Und wir haben aber nur 12 Manifeste da gehabt. Und viele haben geglaubt, vor allem auch Politiker, jetzt wird jedes Jahr werden im Donaupark wieder 2-3 neue Plastiken zugestellt. Das wollte ich aber nicht. Ich habe gesagt damals, nein, wenn wir etwas machen, dann müssen wir jetzt das machen, was die Grundidee unserer Hochschule ist. Wir müssen die Grundidee unserer Hochschule müssen wir jetzt manifestieren. Und das heißt den Begriff Design, das heißt Begriff künstlerische und industrielle Gestaltung aufzuarbeiten. Und das haben wir gemacht in wissenschaftlicher und in visueller Form. Wir haben wissenschaftlich einen Zentralbereich gemacht. Jetzt kann man ein paar Bilder zeigen. Nein. Ach so, das waren nur ein paar von mir. Das habe ich nur privat auch nebenbei gemacht. Die Entwicklung der variablen Plastiken. Ein geschlossener Körper. Und in dem stecken jetzt einige Buchstaben drin, wie X, A und M. Kommt er? Also, das ist insofern ganz interessant, weil es ein ganz hochkompliziertes System ist. Das wollte ich den Studenten auch mitbringen. Diese logische innere Notwendigkeit, dass das nicht Zufälligkeit und Beliebigkeiten sind, sondern meine Tochter hat einmal geschrieben, wenn man die Objekte von meinem Vater anschaut und sieht außen ein paar Linien nur und denkt sich hinein, das bedarf einer ordentlichen Portion Hirnakrobatik, wenn man sich da was vorstellen will. Gell? Man kann sich's gar nicht vorstellen. Also da wollte ich eben diese logische innere Aufbau und diese Notwendigkeit für einen sauberen Gedanken im Gestalten, für den Designer, für den Bilder und für alle, wollte das machen. Bitte weiter, dass ich nicht doch viel zu lang werde. Ein ähnliches Stück, ein bisschen Scherzobjekt mit ein bisschen mehr Funktion. Das erste war ein ganz freies Objekt aus drei Buchstaben. Das hier ist ein Thron. Man sieht nicht, dass der in einem 60-Grad-Winkel die Sitzfläche hat und ist im geschlossenen Zustand und ist dann im expandierten Zustand, kann man dann diese Teile machen. Und auch viele andere Kompositionen daraus machen, den hat das Markt gekauft, den hat der Növer in seiner Sammlung im Flakturm.
Der sitzt drauf wahrscheinlich.
Ja, vielleicht, hoffentlich.
Sitzt gut.
Ja, das war jetzt noch dazwischen, aber jetzt kommt jetzt war da schon das Forum Design. Und das Forum Design war dann die große Ausstellung, wo wir zeigen wollten, und das ist auch das, was ich vorhin in den drei Scheiben gehabt habe. Von dem einen Bereich, wo Technik, Funktion, Mathematik, Wissenschaft vorherrscht, und der andere Bereich, wo Emotion und Liebe und was ich, was alles ist, diese femininen Bereiche. Und das sieht man dann in dem nächsten. Da haben wir 9 Bereiche von Raymond Loewy bis Mario Merz. Mario Merz, der große Iglu-Künstler, der schwierig nachzuvollziehen ist. Rebecca Horn hat eine wunderschöne Arbeit gehabt. Eine große, plane Fläche, wo drunter Magnete gewesen sind. Und die sind so, die haben sich verschoben. Und da hat man mit Magnetschuhen draufgehen können. Das war, solange es funktioniert hat, das Tollste. Die Leute sind gegangen, hat sie die Füße angesetzt. Nur leider wurden die Schuhe dann bald weniger. Die Schuhe sind verschwunden und dann hat das Ganze leider nicht mehr funktioniert. Die haben wir eh so ein bisschen. Und da haben wir im Mittelteil, haben wir da jetzt, um dieses große Projekt ganz kurz zu beschreiben, im Mittelteil den Bereich Design theoretisch und historisch aufgearbeitet und thematisch. Und in dem langen Teil links haben wir dann verschiedene Designpositionen, Designer von Raymond Loewy, das war der Weltguru, wenn man so sagen kann, das Design überhaupt über berühmte auch englische und sonstige Designergruppen bis zu Rebecca Horn und Iglu-Künstler, wie heißt er?
Mario Merz.
Mario Merz, ja. Und auf der anderen Seite haben wir 5 große Firmen präsentiert, in denen gezeigt wurde, beispielsweise in dem ersten beim ORF, welche Rolle hat Design gespielt beim Aussehen ihres Gebäudes, ihrer Objekte und welche Rolle spielt Design als Gesellschaftsdesign? Wie groß ist der Einfluss dessen, was dort gesendet wird auf die Gesellschaft? Wie groß ist die Manipulation und so weiter? Also das war ein ziemlich brisantes Thema. Dann haben wir einen sehr schönen Bereich gehabt, das war der französische. Da war ein Crash von einem Citroën von der Ente, das war eine Kostbarkeit, dass uns die Ente geliehen haben, das haben wir eh gar nicht glauben können. Gegen den neuen DS, oder wie der geheißen? Riesige. Und da waren durcheinander und da sind die Leute rumgestanden, natürlich dann mit den Kleidern vom Castel Pachac, vom Mugler. Und da war ich bei denen vorher in Paris und habe ihnen das alles abgeluchst, dass die das hergegeben haben und wollten nicht. Dann sind am Boden, ist dann sind Pakets herumgelegen und was und Schuhe, was nach so einem Autounfall passiert. Das war eine ganz lustige Szene, um zu zeigen, all das ist Design. Aber jetzt mache ich einmal einen Zwischen.
Wir haben noch 2 Bilder, aber wenn wir die noch
nehmen. Ah ja, bitte. Ja, das ist Raymond Loewy, der berühmteste Designer überhaupt. Gell? Da haben viele nicht glauben können, gell? Der kommt ja nicht nach Linz. Und das war der gesagt hat, in my opinion, Linz will be the epicenter of design. Der hat glaubt, hallo, in Linz ist die Zukunft. Und rechts ist auch ein ganz bedeutender, der ist leider auch vor ein paar Jahren gestorben, der Castiglione. Castiglione waren einer der namhaftesten italienischen Designer. Und in der Mitte, der Herr kommt mir auch bekannt vor.
Dann haben wir noch eins, glaube ich.
Ah ja, Weil, das ist aber schon auf deine Frage, was passiert denn nach Forum Design? Nach Forum Design ist zwar einiges passiert, ich war kurze Zeit ein bisschen geschockt und geschädigt, habe aber dann doch den Kopf wieder erhoben und wollte gar nicht, aber es ist an mir was hochgerankt, das war das Thema Schmuck. Und dann haben wir eine riesige Ausstellung gemacht, Thema Schmuck, das haben wir so aufgearbeitet wie das Thema Design. Und später, dann haben wir, das war 87, 89, haben wir gemacht in Deutschland, anlässlich der Industriemesse, eine in Hannover eine Ausstellung. Da haben wir für die Föster mal 8 Plastiken dort gehabt, 6 Meter hoch, 3 Meter breit, 1 Meter tief. Das waren alle zum Bespielen. Da waren Spiralen und Schaukeln und Stufen. Die Studenten sind dort hinaufgelaufen, haben getrommelt und gescheppert. Wir haben uns einen Perkussionisten aus Berlin geholt, einen Hollinger, der Peter Hollinger, hat schon während der Zeit in der Föst, das war die schlechte Zeit der Föst, da waren die Hallen leer, sonst hätten wir keinen Platz gehabt. Und der, haben wir dort 6 so große, 8 so große Plastiken, hat der schon alle Töne aufgenommen, waren die Christine, was sich ihr Seil gezogen hat, wie es an die gelaufen auf die Stiegen, wie klingt das, wie wann der brrr, auf die. Und das haben sie dann bespielt aber das war dann nach der ersten Vorführung am Vormittag so ein Krawall, dass von der Nebenhalle, das war die Mercedes-Halle, sind alle Leute herausgelaufen und haben das so geschaut. Das haben wir dann auf ein Boot gekriegt, dass wir das öfter aufhören, haben wir es nur einmal am Tag spielen dürfen. Das haben wir gemacht, das war das eine, aber zusätzlich haben wir gemacht, und das war ein Manifest. Ich habe dann das, nach Forum Design ist der Gedanke der Postmoderne ein bisschen übergeschwappt. Bis heute. Heute plätschern da noch einige Wellen daher, Postmoderne. Auch in dem Buch, das mir der Thomas geschenkt hat, Desire. Nicht? Da sind ja auch einige Sachen drin. Da sehen wir, das ist ja postmodern. Und hab ich dann einmal nach 10 Jahren namhafte Künstler gefragt, die mir bedeutend erschienen sind, österreichische, beginnend vom Gironcoli, Architekten wie den Beichel und den Holzbauer, auch die Hausrucker, und habe gefragt, was ist eurer Meinung das beste Design? Und der Helmut Schober, ein Österreicher in Mailand, hat gesagt, für mich ist das schönste Design das tollste, was es gibt. Das Sturmfeuerzeug aus dem Ersten Weltkrieg, was man dort in der Mitte sieht. Dieses Sturmfeuerzeug ist so groß. Die Objekte, die uns die genannt haben, die haben wir dann alle aus Zinn, aus Metall ausgeführt. Alle circa in der Größe von einem halben Meter. Und so ist das eine ganz eine lustige Serie geworden. Ganz links ist dein Landsmann, der Alfons Schilling, der hat die DNA-Spirale gesagt, die Doppelhelix hat gesagt, das ist das Urdesign, mehr kann man zu Design nicht sagen, was Zwingenderes hat er. Der Beichel hat seinen Hut, den er vielen Leuten aufgesetzt hat auf den Zeichnungen, den Österreichern, hat gesagt, das ist das beste Design, hat den Hut, haben wir so einen Hut mit Gamsfarbe gemacht aus Zinn und Zink, ne? Jetzt weiß ich nicht, wer gesagt hat, das Stratenbacher Zauckerl, das ist sowas Gescheites, dass dieses Taschenmesser, der Feitler, der so gut, dass so einen guten Stahl gehabt hat, dass sie sich im Ersten Weltkrieg damit rasiert haben, ne? Hat man gesagt. Der Holzbauer hat gesagt, na, ich finde das Beste, finde diesen Kurz hier, der war so groß. Der ist auch, und so haben alle, wie gesagt, der Gironcoli hat gesagt, der Leibbrot, der hat ein Leibbrot genannt, ein Stritzelbrot genannt. Der Nietzsche hat gesagt, der Doppler. Das ist alles, die haben nur der Nietzsche hat den Doppler genannt, das beste Design. Nicht? Das war ein ganz interessantes Gegenstück zu der 80er Jahre, genau 10 Jahre nach 1980, wo man erstmals nach dem konstruktivistischen und funktionalistischen Design sich gewagt hat mit wie heißt es, vor alte Stile verwenden, wird das gesagt. Brr. Wo sie alle Stile verwenden. Wie? Nein, ganz was Aktuelles, was heute noch. Wie?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Wie? Nein, ganz es wird doch jemand einfallen, um Gottes Willen. Ich habe es eh schon gesagt.
Ich weiß nicht, was man...
Wie?
Ja, Postmoderne.
Auch nicht.
Oder was?
Postmoderne. Die Postmoderne.
Ja. Gut.
Ja, die Postmoderne. Die war so arg, dass manchen intelligenten Leuten und Künstlern das schon ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Und das war dann die ganz extreme Gegenposition. Das Feuerzeug, das Sturmfeuerzeug, der Floschenöffner und das andere hat eben gesagt, ein Leibbrot bezeichnet und so. So, jetzt ist aber, sind die Bilder auch, glaube ich, aus.
Wunderbar. Danke vielmals für diese vergnügliche Designgeschichte.
Ich muss schauen, was ich alles vergessen habe.
Ja, da kommen wir nachher drauf. Aber ich glaube, wenn man so aus dem Vollen schöpfen kann und die eigene Lebensgeschichte auch wirklich sehr lokal mit Linz zu tun und engstens verwoben, auch zugleich ein Stück Designgeschichte ist, so die Geburt des Designs aus Handwerk und Industrie, das ist wirklich wunderbar. Und wir wissen jetzt auch, warum nicht nur Frauen auf den Herrn Professor zustürzen mit ihren Schmuckstücken, sondern auch Prälaten und die Brustkreuze herzeigen.
Ja.
Wahrscheinlich hast du mindestens so viele Brustkreuze gefertigt.
Na, die Linzer Hochschulen haben alle die Kunst, die Ketten von Studenten. Nicht von mir, sondern alle. Nur die Keplone hat eine Kette von mir, aber die jüngste theologische, unsere eigene, die ist vom Gerhard Bogner. Die theologische ist auch noch nicht so alt. Was haben wir denn? Drei Kunstuniversitäten haben wir, glaube ich. Ne?
Wie?
Bürgermeister hat der Trobne gemacht.
Ja.
Bürgermeister hat der Trobne gemacht, ja.
Aber jedenfalls ist, glaube ich, etwas deutlich geworden, was für ein unglaubliches Ereignis dieses Forum Design war. Ich habe mir vorher nur mitgeschrieben, aber Sie können auch durch den Katalog gehen. Wenn jemand sagen würde, stellt euch eine Ausstellung, eine Veranstaltung vor, in der Raymond Loewy, Castel Bajac, Mario Merz, Rebecca Horn zusammen auftreten mit all
Max
den
Bill.
Anderen, Max Bill, mit auch einem Unternehmen plötzlich jetzt wie Siemens oder ORF,
Honda.
Das wäre fast nicht vorzustellen und Forum Design hat das alles zueinander gestellt. Und mich hat immer fasziniert, auch in den Gesprächen mit dir und jetzt nochmals, diese Offenheit. Eigentlich könnte man ja sagen, dieser Weg vom Handwerk über dann die eben Lehrwerkstätte und die Metallklasse, der ist ja doch ein relativ enger, metallbezogen, handwerkbezogen, industriebezogen. Und jetzt plötzlich kommt ihr auf die Idee, dass ihr Leute, wie eben diese französischen Modeschöpfer angeht, zu Citroën, das weiß ich, was das bedeutet, geht und aus den Sammlungen plötzlich ein DS und die Urente bekommt und dann nachher mit aktuellen, damals wirklich renommiertesten Künstlerinnen und Künstlern verhandelt, Mendini hierher bekommt, die Theoretiker, Bartz und Bock, von denen haben wir noch gar nicht geredet, Sozzas, Lucius Burkhardt. Wie kommt denn plötzlich diese Offenheit? Hat das damit zu tun, dass du und auch Lauritz dann diese Offenheit gesucht habt? Oder war das auch für euch ein Stück Auftun auf die Welt und mal sehen, was denn sich unter diesem Titeldesign alles so tummelt? So selbstverständlich ist dir das nicht. Du hast mir auch gesagt, ihr habt die ja nicht alle gekannt, sondern seid gegangen und habt gefragt und gesagt, da ist Linz und wir machen diese Ausstellung, bitteschön, kommt her.
Also ich muss sagen, dass es mir ein bisschen leid tut und dass ich es nicht ganz gerecht finde, dass ich so allein da im Vordergrund stehe. Sicher, ich bin allein, das heißt mit einem zweiten, verurteilt worden für die, für die wirtschaftlichen Missstände. Aber alles hätte nie passieren können, wenn es nicht so tolle Leute gegeben hätte, wie meinen Vorgänger, den Rektor, den alten Ordner. Das war ein Initialzünder. Der hat die Leute begeistern können. Der Christian Atters, ich habe mir einmal gesagt, der war nicht lang bei ihm, kurze Zeit hat er gesagt, den besten Lehrer, den ich je kennengelernt habe, war der Alfons Ortner. War fasziniert von ihm. Und ich war bis zu seinem Lebensende fasziniert von ihm und war fast wie ein Sohn zu ihm. Oder er hat mich so, wenn ich es auch manchmal bezeichne. Und dann habe ich seinen Sohn Lauritz, den ich irrsinnig hochgeschätzt habe. Da kann ich eine Geschichte erzählen. Da hat Alfons Ortner in Linz eine Ausstellung gemacht und da waren Objekte da von der Wiener TU. Raumarchitekturen und Zukunftsarchitektur. Und ein Objekt hat mir so ganz besonders gut gefallen, was so ein Apparat, so ein großes, vorhin war von irgendwann einem Amerikaner. Und ich habe dann dem Alfons Wörtner gesagt, also dieses Stück da draußen, na, das fasziniert mich, das ist so toll. Sagt er, naja, sagt er, wir reden nicht so blöd, warum weißt du eh, von wem es ist? So genau, das weiß ich nicht. Sagt, das ist vom Lauritz, ist es, ne? Der hat es nur unter einem Namen hergestellt. Also, das sage ich deswegen, weil manche Leute auch tatsächlich kolportiert haben, naja, der Xöhl hat den Buben vom Alfons Ortner forciert, weil er eben sich bei seinem Chef einhauen wollte. Ne? Aber da kann ich diese Geschichte immer glaubwürdig erzählen. Ich war hingerissen und verehrt den Lauritz bis heute. Und ohne der Unterstützung zu Beginn von Alfons Ortner, der leider dann in Pension gegangen ist, und dann der künstlerischen Qualität von Lauritz und seiner Kontakte, hätte ich das nie hingebracht. Ich habe einen gewissen Drang gehabt und habe ein Gespür gehabt, wenn er gesagt hat, was wäre, wenn man den anfragen würde, wenn man den anfragen würde, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin hingefahren und habe mit dem verhandelt und habe ihm gesagt, wissen Sie, wahrscheinlich macht der und der auch mit. Hat er gesagt, naja, wenn der mitmacht, dann mache ich auch mit. Ne? Das ist, ich habe öfter die Geschichte erzählt vom Film, wenn die Liz Taylor einen Film damals machen hätte man wollen, dann hat mir zu ihr gesagt, der Robert, oder wie hat er geheißen? Richard Burton macht auch, ja, wenn der mitmacht, dann mache ich auch. Mit der Methode habe ich tatsächlich gearbeitet. Nur einer hat er am Anfang gekniffen, der Tengele. Den Tengele haben ein, zwei Namen nicht gepasst. Der ist nicht von Anfang an dabei gewesen. Und dann, wie immer geschrieben hat, Briefe, herrliche Briefe mit Federn und Dings drauf, gehen's, das ist eine Briefe, gell? Jetzt komme ich und werde in Linz was hindonnern, gell? Da war dann ich schon so in der Stadt, so im Misskredit, dass wir keinen Teigele mehr gekriegt haben, nicht? Leider. Nicht?
Trotz Luginbühl.
Nein, die sind eh schon gestanden, aber ja, es war dann.
Aber zum Beispiel die Modeschöpfer jetzt, war das deine Idee oder die vom Lauritz? Weil Castel Bajac und. Das liegt ja nicht auf der Hand.
Du weißt nicht, welche Idee das war. Jedenfalls bin ich stundenlang bei ihm in seinem Studio in Paris gesessen und habe mit dem gekauderwelscht. Er hat schlecht Englisch gesprochen und ich habe schlecht Englisch gesprochen. Aber er hat uns dann einiges gegeben. Das war ganz lustig. Ich habe auch Studenten gehabt oder Studentinnen. Die eine, die Barbara, die war hochbegabt, die ist dann bei einer dieser Modesalons, ist die dann gleich ein halbes Jahr dort geblieben als Entwerferin. Und die war toll, die hat auch diese Frechheit gehabt. Vielleicht haben wir alle damals ein bisschen mehr Frechheit gehabt und haben uns gesagt, na warum nicht, das Beste ist gerade gut genug, nicht?
Jetzt ist ja, wir haben von einem Dreieck gesprochen zu Beginn, du, Linz, Design. Über dich und Design haben wir viel Erfahrung und über Linz, sagen wir, auf dem engen Teil, der die FÖS das macht, die Uni, deine Klassen. Aber Linz war ja groß und es geht jetzt nicht darum, den Fall aufzurollen oder vorwegzunehmen, aber ihr seid ja da, mir ist das so vorgekommen, hier noch mehr, wie ich dann Linz kennengelernt habe, dieses Buch in der Hand oder die Vorstellung vom Forum Design im Kopf, da ist ja sowas gelandet wie ein Alien. Täuscht das? Oder ist das auch die Haltung, da ist für uns ja, nur das Beste gut genug? War das eine Linzer Haltung oder wart ihr wirklich eine spezielle Truppe, die das hier selbstverständlich hingeschmissen hat, aber eigentlich auch
ich glaube, es war auch ein Schuss Naivität dabei, dass wir einfach das geglaubt haben. Und ich bin dann oft, wie die Geschichte dann schon ziemlich gediehen ist, habe ich mal gesagt, ich komme mir vor wie auf einer wilden Woge und die treibt mich hin in eine wilde Felsenlandschaft. Und jetzt wird sie mich dort irgendwo zerfetzen, gell? Haben wir gedacht. Und bin aber dann doch irgendwie durchgekommen und bin lebendig herausgekommen. Natürlich mit ein paar finanziellen Marken, aber habe sie überlebt. Und das kann ich natürlich schon sagen, das würde wahrscheinlich jeder aus der Branche sagen, Hauptsache, dass es in der Fachwelt gut angekommen ist. Das ist es. Das ist es. Das waren, wenn man sich vorstellt, da hat es japanische Zeitschriften gegeben mit 40 Seiten Bericht über Formdesign, davon die Hälfte in Farbe und in Dänemark und in Frankreich und in England und der Spiegel und überall hat man drüber geschrieben. Das war einfach das, wo ich gesagt habe, das hat sich ausgezahlt, so ungefähr. Es hat sich natürlich nur mit größtem Leiden, ich will auch davon gar nicht reden, das steht eh in der Ausstellung dann drüben, gell, dass ich dann das Buch gesagt habe, das Buch muss heraus. Und habe dann eine Wohnung verkauft, die ich für meine Kinder besorgt habe, für Studium, damit das Buch herauskommen konnte, nicht? Und wir haben einige Jahre sehr, sehr karg, meine Frau gesagt, nenn ja nicht meinen Namen, ich muss es doch tun, mit Respekt und mit Referenz, gell, wie wir da durchgekommen sind.
Ich glaube, man muss... Ich habe so den Eindruck, dass... Ich glaube, Naivität ist der falsche Begriff. Man merkt einfach, wie viel Spaß und wie viel Freude ihr auch gehabt habt an dem, was ihr tut. Vielleicht noch eine Frage, bevor Sie dann an der Reihe sind. Du hast so selbstverständlich jetzt, und deswegen war mir dieses letzte Bild so wichtig, von der Postmoderne gesprochen. Ich finde die Idee wirklich super, diese Lieblingsgegenstände zu gießen und da zu verfremden und daraus eine Ausstellung zu machen. Hat dich das überrascht, was nachher in den 80er Jahren passiert ist? Ja, warte, ganz am Anfang, da war Sozzas, da war Mendini, da war Memphis aber noch nicht in aller Munde. Und die Postmoderne als Begriff, das war ja das Jahr, in dem überhaupt erst die Biennale in Venedig auch das salonfähig gemacht hat mit Aldo Rossi. Hat dich das nachher überrascht, was dann dieser ganze Ausbruch, der hat ja vieles von deinem Diagramm zu Beginn über den Haufen geschmissen. Also die Funktionalität, die da in diesen Haushaltgeräten, dieses Diagramm gilt ja nicht mehr für die Haushaltsgeräte.
Nein, auf den drei Kreisen, die ich da gezeichnet habe, da ist die ganze Thematik ist vollkommen nach links geduscht. Genau. Gell? Hat die Logik und den Verstand und die Rationalität und die Technik über den Haufen geworfen. Und heute, ich kann nur wieder sagen, da gibt es heute Möbel und hysterische Ausbrüche. Da schaut der Sessel aus, als ob er gestrickt wäre in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist er auf einer, muss ich wieder schauen, wie das heißt. Ach, da hat man das wieder gesagt. In Wirklichkeit ist das in Stereolithografie gemacht, nicht? Muss man sich vorstellen. Aufgetragen, molekular aufgetragen und in Wirklichkeit und solche Nonsensgeschichten. Das ist ja in einer Weise ausgeschwappt, dieser Designbegriff. Erstens mal so ist Design, Designschuhe, Designkleidung, Designbuffet, Design, weiß nicht, was es alles gibt. Gerade in der Möbelbranche gibt es zum Teil in dem Buch, das mir der Thomas Feichner geschenkt hat, wunderbare Sachen, sehr schöne Sachen, Kunstwerke im Sinne von Funktionsdesign würden die wenigsten mithalten, sondern das meiste sind Kuriositäten zur Pflege der persönlichen Individualität, damit jemand seine Persönlichkeit
dokumentieren kann. Gut, aber das traf ja nicht zu für die Leute, die ihr eingeladen habt. Wenn
Nein.
ich jetzt daran erinnere, Sozzas oder noch einmal Mendini, das waren ja ganz andere Kaliber damals. Und dennoch haben Sie etwas gepflegt, was euren Vorstellungen jetzt von Funktionalität völlig entgegengestanden hat.
Ja, das war dieses Anti-Design. Muss man sich vorstellen, ein Sozzas, der berühmte Sozzas mit seiner berühmten roten Schreibmaschine von Olivetti, die eines der geliebtesten Objekte, das ist jemand, der fängt jetzt auf einmal an, ganz kuriose Anti-Design-Objekte zu machen, um einen neuen Gedanken, Leute, darum sind auch die Jungen so drauf angesprungen. Die Jungen waren begeistert von dem, gell, von dieser
Deine Studierenden
auch. Postmodell. Jo, ich hab's dann bremsen müssen, aber ich dachte, mein Gott. Ne. Einige.
Gut. Ich glaube, wir haben versucht, einen Boden zu legen für Sie. Es gibt zwei Mikrofone auf beiden Seiten. bitte Ihre Fragen, Ihre Beiträge zu dieser lebendigen Linz-Design-Geschichte.
Wem darf ich das noch ein bisschen
Wasser? Ja, gerne, klar.
Später kriege ich dann ein Glas Wein, gell?
Du kannst doch jetzt schon eins haben.
Ja, das wäre nicht schlecht. Wie kommt das nur hierher?
Es hört sich ein bisschen an, als ob Design...
Ich stelle Sie hin. Ne?
Als ob Design erst nach dem Krieg irgendwie erfunden wurde. Ich denke an William Morris und an Rennie Mackintosh und solche Sachen. Diese Kombination von Funktionalität und zum Beispiel gab es schon immer eigentlich, oder?
Vollkommen richtig. Natürlich hat er, nur hat sie sich in dem Sinn von, auch nicht von Designschulen, man hat auch nicht gesagt Design, meistens nicht. Und unter Design hat jeder was anderes verstanden. Die gnädige Frau hat das Vorhang Design gemeint, gell, oder das Möbelstoffdesign. Der Autohändler hat die zwei Streifen gemeint, die das Auto ein bisschen schneller ausschauen lassen sollen, gell. Das war für den das Design. Jeder hat gewusst, was Design ist. Das hat man sogar zu mir gesagt, nachdem wir so schlecht dagestanden sind, dann hier im Regional, hat man ein Politiker mal gesagt, weißt du, ihr habt natürlich Fehler auch gemacht, weil, weißt du, was Design ist? Der hat mir dann erklärt, was Design ist. Nicht?
Ja, muss ja. Ich. Ja, auf der Seite?
Natürlich hat es Design, was immer, der erste Hammer war schon Design, denn der andere Teil, nur hat man nicht dazu gesagt Design.
Also ich vermute mal, es wird Thema der Ausstellung auch sein, der Fall Forum Design, aber vielleicht darf ich die Frage trotzdem stellen, woher kommt es denn, dass Linz sozusagen hat auf der einen Seite sehr, sehr viele, sehr gute Leute ausgebildet, also sowohl Ihre Klasse als auch die sozusagen Industrial Design Klasse, das sind einfach wirklich, kann man heute sagen, sehr viele etablierte Leute unterwegs in der ganzen Welt, aber warum hat sozusagen die Stadt das eigentlich nie wirklich wahrgenommen in der Dimension, wie sie es eigentlich gehört hätte, also gerade nach dieser sehr fulminanten Ausstellung?
Naja, das ist nicht ganz leicht für mich zu beantworten. Ich kann nur sagen, dass Dobusch der einzige nach Korev, der etwas für Kultur getan hat in Linz. Es hat nur die zwei Kulturbürgermeister gegeben, Korev und Dobusch, der was dazwischen war, ist zu streichen. Und Dobusch hat viel Verständnis gehabt dafür. Er war knapp dran, dass wir womöglich einen internationalen Designpreis entwickeln, dass das wirklich einer, wo ich natürlich auch ganz hohe Stellen angesetzt habe, 10 Millionen Schilling für, gell, in der Nähe vom Nobelpreis oder zumindest vom Pritzkerpreis in diese Richtung. Er hat auch wenigstens mitdiskutiert, aber er hat so viele Leute um sich gehabt. Und er hat da sogar dann, das hat mich der Martin schon einmal gefragt, wieso habt ihr euch Haus da draußen Design Center getauft? Habe ich gesagt, naja, ich habe damals und Dobusch war überzeugt, dass da was dran ist. Ich habe gesagt, alles, was passiert da draußen, ob das Autoausstellungen sind, ob das Kongresse sind, ob das Friseurtagungen sind oder sonst was, hat immer mit Design zu tun. Natürlich hätte ich auch gern gehabt, dass der Begriff tatsächlich mit Designobjekten, aber bei den Autos, Motorrädern und so weiter, stimmt das. Das ist ein Design Center und hat auch ganz gut geklungen. Dobusch wollte schon mitmachen. Und hat auch tatsächlich eben dann in anderen Bereichen sehr viel getan, am Sektor Kultur.
An die Geschäftsberichte vom Ludwig Scharinger hast du noch nicht gedacht, an dem Design Center?
Ja? Ich habe das Gefühl, dass die 80er Jahre überhaupt in Linz sehr viel passiert war, sehr viel Engagement da war und sehr viel Dynamik und Leidenschaft. Gibt es das noch in Linz eigentlich oder... Wartet man da irgendwie auf Impulse von außen?
Das kann ich nicht beantworten. Das können Sie vielleicht selber sogar besser beantworten. Es hat gegeben in der Zeit und lang danach noch, denn wir hatten der Kassen der Just, der in der Föst draußen diese Werkstätte eingerichtet hat. Wie? Time's Up, aus dem, zuerst waren sie in der Föß draußen und dann sind sie jetzt Time's Up. Ich finde, das ist eine ganz tolle, kreative Gruppe. Ich war, wie ich da den, als erster den Kulturbeirat angeführt habe, habe ich auch herumgeschaut, habe mir alles angeschaut, was so in dem Bereich Kultur zu sehen war. Haben wir gedacht, bumm, ihr seid aber ganz schön drauf. Was die für Projekte gehabt haben, die auch nach England, nach Amerika gegangen sind zu Ausstellungen. Also da tut sich schon was. Also das war 80er und drüber herauf, über die 80er. Ja. Ich glaube, dann hat es gegeben tolle Typen wie den die zwei, die mit Autos gekämpft haben, der Leo Schatzl und wer war der zweite? Bitte helfen Sie mir. Nicht? Die haben einen Kampf aufgeführt. Der eine hat ein Auto gebaut mit einem riesigen Pendel oder ein Gerät, ja, war wie ein riesiger Pendel mit so einer Kugel drauf von der Föst. Und der andere hat ein selbstgebautes, wildes Fahrzeug gehabt und die haben wer der Sieger wird. Also lustige Geschichten, spannende Sachen, die in dem Bereich von Action, von Design, von Plastik gehören, bewegte Plastik, nicht? Also ich bin sehr zuversichtlich und glaube auch, wenn heute, er hat mich schon gefragt, kann Linz überhaupt noch mithalten? Ja, bitte. Es wird ja auch nicht über den Bereich Designer dauernd über Pasadena gesprochen. Ich war in Pasadena, die machen da gute Sachen, das ist eine tolle Geschichte, wo der Herbert Bayer als lieber Gott drüber schwebt. Man redet ja auch bei uns oder sonst wohl nicht dauernd von Zürich, von der Gestaltungsschule. Wir wissen, dass sie gut ist. Und man redet nicht dauernd von Helsinki. Das sind überall gute Schulen. Das hier ist eine gute Schule, das ist ein gutes Haus. Ich finde, wir können da voll zufrieden sein. Und das heute, weil die Frage kommt dann auch irgendwo davor, heute das übergeschwenkt ist mehr in den elektronischen Bereich. Da habe ich auch zum Rektor schon gesagt, du, mach da keine Sorgen, wenn das heute zu elektrisch ausschaut. Im Grunde stimmt die Gründungsidee, künstlerische und industrielle Gestaltung, dass sich die industrielle Gestaltung und die industriellen Methoden und die industriellen Werkzeuge heute verändert haben. Das macht nichts, die Kurven stimmt. Wir haben den Spirit of Linz haben wir gewahrt. Wir brauchen uns vor Karlsruhe nicht verstecken, wir brauchen uns vor Pasadena nicht verstecken, wir brauchen uns vor Mexico City nicht verstecken. Kennen Sie die Universität dort? Nicht gut, den Designbereich kennen Sie? Ah, naja, brauchen wir uns auch nicht verstecken. Also wir sind, glaube ich, wir sind recht gut drauf. Ich habe mit Meru nicht immer ein klares Verhältnis gehabt, weil er hat gesagt, der Gesell versteht nichts von Design, weil er hat nur Industrial Design gesehen auf einer Schiene. Und ich habe so eine Schiene gehabt, wir haben auf so viele Schienen gehabt. Aber er war ein guter Designer, hat fantastische Leute herausgebracht. Die Moped-Firma in Mattighofen, wie heißt es denn? Und der Salzburger? Wie heißt denn der Salzburger? Der Kieska, nicht? Und der Thomas Feichtner. Der Thomas Feichtner hat auch einen Wickel gehabt, mit dem hat es mit meiner Hilfe überlebt bei ihm, gell?
Eine Frage da?
Woran glauben Sie, fehlt es Linz am meisten, als dass sich eine Designszene so etablieren kann, dass es einen Namen bekommt, so wie Barcelona, London und so weiter? Was wäre der ausschlaggebende Impuls momentan, der weiterhelfen könnte?
Linz 09. Das glaube ich. Es ist, ich weiß gar nicht, ich lese, was für eine Menge Veranstaltungen. Ich bin schon irrsinnig gespannt, was wir jetzt in den nächsten Tagen, ich kenne doch gar nichts, wo ich überall hingehen muss, was überall passiert. Ich finde das toll, was ihr da macht jetzt.
Danke.
Ja, wirklich, ich bin schon sehr neugierig. Also wenn wir da nicht... Auf Linz. Auf Linz und auf Kultur und auf Design. Und auf meine Frau.
Es wäre natürlich schön, wenn die Visionen, die in den 70er und 80er Jahren vergangenen Jahrhundert aufgebrochen sind, fortgesetzt werden könnten. Vor allem einmal, wie Sie richtig gesagt haben, wie das Designzentrum gebaut worden ist. Wird heute so viel von Visionen gesprochen. Ich bin ungefähr in Ihrer Altersstufe. Und wenn ich denke, in den 60er Jahren haben wir wirklich mehr Visionen gehabt. Diese Visionen sind zu Schütt gegangen. Warum, weiß ich nicht. Jetzt sprechen die Jungen wieder davon. Ich glaube, man müsste diese Zeit aufgreifen und die Jungen dazu bringen, dass sie visionär wirklich das einfordern, was hier begonnen worden ist. Gerade wenn ich an das Design Center denke, glaube ich, dass es richtig wäre, in diesem Designzentrum mit den heutigen Möglichkeiten der elektronischen Verknüpfung weltweit die guten Schulen, die guten Beispiele einfach auf elektronischen Weg hierher zu bringen. Ich brauche gar nicht heute mehr das Gegenständliche sichtbar machen, wenn ich nicht auf der Möglichkeit der Multimedia schaue. Alle die Möglichkeiten, die heute von der Mode über die Technik bis zur Literatur und so weiter auch Design sind, den Leuten näher bringen möchte. Und Sie haben richtig gesagt, Linz 09 könnte dieser Impuls sein, dass man eine Fortsetzung findet, eben in den Möglichkeiten, die die Stadt Linz nach wie vor bietet.
Danke. Nein, ich glaube, da gibt es meinerseits nichts dazu zu sagen.
Darf ich vielleicht an dieser Stelle einflechten? Ich habe zu Beginn das noch nicht ausgeführt, dass ein Teil von Designland, abgesehen von weiteren Veranstaltungen hier, und vielleicht der wichtigste Teil ist die Übersichtsschau nicht des Forum Design, sondern des jetzt existierenden Design Forum am Pfarrplatz. Da wird während 4 Tagen die regionale Designwelt zeigen, was oberösterreichisches Design heute ist. Das ist nach wie vor sehr auch bestimmt von industrieller Arbeit, von Arbeit für die Industrie. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Marek Gut ist einer der Initianten dieses informellen Forums und vielleicht machst du eine kleine Werbeeinspielung für eure Ausstellung unter dem Titel Design Jungle. Ist wirklich nach langer Zeit zum ersten Mal, dass sich die Designwelt hier auch präsentiert, oder?
Sehr neugierig. Ja, ganz genau. Schönen guten Abend. Ich stehe hier als Vertreter des Designforum Linz. Wir haben uns vor 2 Jahren gegründet, genau aus diesen Gründen, dass wir gesagt haben, es fehlt hier eine Initiative und es ist eigentlich eine Interessensgemeinschaft der hier ansässigen Designer. Es sind ungefähr 25 Designbüros und wir haben gesagt, jetzt als erstes eben auch mit Hilfe von 09 haben wir das jetzt initiiert, dass wir eine Werkschau präsentieren, dass wir überhaupt einmal den Linzern und anderen natürlich sind auch Eingeladene, zeigen, was wir eigentlich alles machen, weil diese Produkte sind eben international anerkannt, haben, wie auch schon vorhin erwähnt, verschiedenste Designpreise gewonnen und sind überall vertreten, aber die meisten wissen gar nicht, dass der Ausgangspunkt hier stattgefunden hat. Ja. Und deswegen wird es hier auch einige Überraschungen geben, ja, da auch einige dieser Produkte auch bei Ihnen daheim sein werden. Und es fängt an von Sportartikeln über Möbel bis hin sogar eben zu Autos und Baumaschinen. Und da erwähne ich eigentlich immer sehr gerne zum Beispiel der Fiat 500, der in den letzten 2 Jahren so große Furore gemacht hat als Redesign, hat eigentlich auch hier angefangen. Das ist vom Herrn Wuppinger, der hier eben in Linz studiert hat, ja, und in Italien eben tätig ist. Ja. Und aber so wird man eigentlich hier dieses weite Spektrum haben. Und ich glaube schon, ja, dass es in Linz durchaus sehr viel passiert. Nur das Ganze irgendwo im Stillen, ja, weil es eben keine Initiative gegeben hatte. Und hier ist jetzt eben diese Plattform, die wir versuchen zu formen und zu steigern und auch in den nächsten Jahren zu Größen zu bringen. Und vielleicht schaffen wir es in irgendeiner Art und Weise auch an das heranzukommen, was früher das Designforum, das Forum Design eben gewesen ist.
Besten Wünsche. Ich möchte noch den Poster herzeigen jetzt.
Ja, warte mal. Die Latte liegt hoch, also das ist
sehr
klar.
Sehr hoch, ja, sehr hoch.
Die Ausstellung wird eröffnet am 28.
Ganz genau. Die Eröffnung ist am 28. um 21 Uhr. Vorher ist hier ein Vortrag im Kepler Salon. Danach sind natürlich alle sehr herzlich eingeladen. Und ab 29. bis 4. November wird es dann andauern. Also eine komprimierte, intensive Woche, zu der ich Sie alle sehr herzlich einlade.
Der Ort hast noch nicht gesagt. Wo?
Fahrplatz.
Nicht im Design Center?
Nein, nicht im Design Center. Fahrplatz Nummer 6, wir haben sehr lange nach einer passenden Location eigentlich gesucht und das hat uns sehr viel Zeit und Nerven gekostet, haben dann aber gesagt, ja, Fahrplatz Nummer 6, das ist ein ehemaliges Lagerdepot neben dem Café Meier auf 3 Stockwerken, auf 3 Ebenen, werden wir hier als auch am Fahrplatz heraus präsentieren.
Danke vielmals. Zurück zu Ihren Fragen. Ich weiß nicht, ob sich jemand gerade vorhin noch gemeldet hat.
Darf ich dazwischen vielleicht etwas vorzeigen? Beim Posthof unten stehen seit 20 Jahren 10 Skulpturen zu Ehren Keplers. Das heißt Kepler Kunststationen. Und nachdem wir hier, dass der Kepler Salon ist, habe ich gedacht, man müsste hier diese Plastiken, diese Posters doch auflegen. Die wurden heuer, die sind wenig bekannt, weil sie nicht beleuchtet waren. Und die Leute sind natürlich immer am Abend in Veranstaltungen vom Posthof, wenn es draußen finster ist und keiner hat die Plastiken. Und im vergangenen Jahr ist es mir gelungen, nachdem niemand was unternommen hat, habe ich es hingekriegt, dass mir der Finanzstadtrat dann das Geld gegeben hat, dass wir die beleuchten konnten. Und Norbert Adler hat sie dann in der Nacht fotografiert und jetzt sind diese 10 Plastiken unten, sind als Poster hier vertreten. Ich bitte Sie, sie ein bisschen zu publizieren. Dort hinten liegt ein Stapel, nehmen Sie sich davon tragen Sie sie weiter, diese Kepler-Stationen. Die sind auf einer Ellipse angebracht und diese Ellipse geht durch den Park und durch den neuen Posthof, durch den alten Posthof wieder raus auf die Straße und war so ein Symbol für die Zusammenarbeit, für die Kooperation von bildender Kunst mit darstellender Kunst und Musik. Also es war ein ganz interessantes Projekt.
Und wenn Sie sich das nachher nehmen, dann nehmen Sie gleich noch die Prospekte mit von Designland und von der Ausstellung der Fallforum Design, dann sind Sie gut ausgerüstet für die kommenden 2-3 Wochen. Ich möchte nochmals zurückkommen zu, es ist vorhin angesprochen worden, der Vergleich damals heute, ohne dass wir jetzt den durchspielen können, muss er ja beschäftigen. Und Marek hat ja auch davon gesprochen, jetzt seit 2 Jahren wieder eure Aktivitäten. Kann es auch sein, die Frage an dich, ihr seid vielleicht frecher gewesen, sicher internationaler ausgerichtet, unverfrorener, mit deutlichem Spaß an der Sache. Kann es auch sein, dass damals die Uni, für die du gestanden hast, andere deiner Kolleginnen und Kollegen, deine Studierenden, in Linz auch als Kraft viel stärker präsent war und deswegen auch eine öffentliche Wahrnehmung dessen, was Design ist, in einem höheren Maße auch bestimmt hat als heute?
Naja, es hat schon gegeben. Es hat Aktivitäten gegeben, die Stadtwerkstatt gegründet haben, nicht? Allein die Eröffnung war doch für mich ein damals ganz signifikantes Erlebnis. Die Stadtwerke haben das Haupttor zugemauert und haben den Landeshauptmann und den Dombusch, den Bürgermeister gebeten, dass sie das Haus eröffnen. Die zwei haben mit einem Riesenhammer, haben die diese Mauer einschlagen müssen. Also, ich weiß nicht, in den letzten Zeiten habe ich solche Witze oder sowas, habe ich nie mehr erlebt. Das habe ich einfach toll gefunden. Das habe ich großartig gefunden. Ne? Die haben da gechillt, Schweiß, braucht bis das. Die Mauer war natürlich ganz schön hart. Ne? Die wollten sie ja nicht zu leicht machen.
Kein Styropor.
Nein. Und sonst war halt auch doch relativ viel los. Aber ich bin zuversichtlich. Vielleicht wird man in 5 Jahren wieder rückblickend decken, die herrlichen Aktivitäten, die heute passieren, nur sehen wir sie vielleicht gerade nicht. Weißt? Nur sehen wir sie vielleicht gerade nicht und sie sind eh da. Ich glaube immer dran. Ich glaube dran und ich finde, dass sich immer wieder irgendein Initialzünder findet, der dann eine Gruppe mitreißt und mit denen was macht. So hast ja du auch hier einige mitgerissen. in Linz. Wenn du auch ein paar Stühle gekriegt hast, Nasenstüber abgekriegt hast, nicht? Ich bin froh, dass du jetzt so viel zum Thema Design machst. Ich habe dich gerügt, wie ich gesehen habe, auf einer Scheibe die Finanzverteilung. Und da waren auf einer Seite, glaube ich, 24, etwas Prozent für Tanz. Und auf der zweiten Seite war 27 oder 26 Prozent für Musik. Habe ich gesagt, du, eigentlich wollten ja wir auf der Achse vom Bodensee zum Neusiedlersee, wo wir Salzburg und Wien haben und überall nur Musik und nur Musik. Wir wollten eigentlich eine andere geistige Achse aufbauen. Wir wollten eine Achse aufbauen, die basiert auf Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst und eben den Spirit of Linz dreidimensional, wo der Teil Design wäre nicht alles, aber wo dieser Part eine wesentliche Rolle spielen kann für eine eigenständige Achse, die hier Linz im Zentrum von Österreich darstellt. Dass wir wollen und können gar nicht konkurrieren mit Wien und mit Salzburg. Und da habe ich dich ein wenig gerügt, dass du...
Das siehst du mit gutem Effekt jetzt. Aber ich glaube schon, dass natürlich etwas, was, wenn wir es historisch jetzt nochmals auch die Gelegenheit nehmen, um das aufzubereiten, muss man auch sagen, dass die alte Welt, die du so plastisch geschildert hast mit der Föst und mit dem, was das bedeutet hat, dass mit der Veränderung dieser alten Welt natürlich auch vieles in Bewegung gekommen ist in der Stadt und dass neben dem, dass Linz zu dem Linz geworden ist heute, dass dann natürlich auch halt sich die Voraussetzungen für Design, für Formgebung, für die Kunstuni neben diesem ganzen Boom der elektronischen Künste sich doch deutlich verändert hat und dass das sicher nicht einfach, da habt ihr eine große Spur gesetzt, die gar nicht leicht zu füllen war, für euch selbst nicht, aber auch für die nächste Generation nicht einfach so ohne weiteres, weil wir haben auch zu Beginn, wie wir über Designland gesprochen haben, gesagt, es ist ja im Grunde verrückt, dass hier in Linz, wo dieser Impuls so groß war, in der ganzen Welt ist nachher Design in den 80er, 90er Jahren das Leitmotiv gewesen, nur in Linz ist es in den Hintergrund gerückt gegenüber dann dem, was die Ars Electronica manifestiert hat. Jetzt gibt es noch eine Frage hier auf der linken Seite.
Ich musste den Ball weitergeben. Es war der Wunsch sogar vom Bürgermeister, dass diese Nike wieder errichtet wird als Zeichen für den Beginn der kulturellen, überregionalen Aufmerksamkeiten. Und
Linz 09, sag es.
Wollte das nicht. Heller, der Martin, hat sich dagegen gesträubt. Hast du Angst gehabt? Hast du Angst gehabt, dass der Nike da irgendwie etwas wegnimmt?
Nein. Im Gegenteil. Für mich wäre das so gewesen, wie wenn wir hier im Keplerhaus ein Kepler-Museum eingerichtet hätten.
Was spricht dagegen? Das wäre doch schön.
Na, ich glaube, der Kepler-Salon mit dem, was heute gespielt ist, viel die lebendigere Antwort auf das, was Kepler war.
Aber wenn nichts los wäre, wäre doch nichts dagegen, wenn da einige prachtvolle, kostbare Objekte hier
wären. Aber das Wichtigste ist das Gespräch und eine andere Form von Aufnahme. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch in den Diskussionen mit Lauritz, dass was das bedeutet hat, die Nike für Linz, das ist schon richtig und klar und kaum zu überschätzen. Aber im Grunde jetzt das nochmals einfach aufzunehmen, in einer Zeit, wo, das muss vielleicht auch mal gesagt werden, sowohl in der Stadt wie im Land, jetzt nicht unbedingt mit den Designern, aber beispielsweise mit Architekten umgesprungen wird, schlimmer als ein Einfamilienhausbauherr, wenn ich mir ans Theater, ums Musiktheater mal einen Satz erlauben darf. Da einfach mit dem nochmals Aufstellen der Nike auf eine relativ wohlfeile Art und Weise an die großen Zeiten zu erinnern, das schien mir dann doch zu billig. Das war eigentlich die Diskussion auch mit Lauritz und am Schluss hat er das auch so zwangsläufig
akzeptiert.
Ich habe mit ihm mehr gesprochen als mit dir. Entschuldigung? Sicher, ja? Kannst du die Nike nochmal? Möchten Sie was dazu sagen gerade?
Ja.
Er möchte es nur sehen. Okay. Ja. Er sieht sie so gern.
Lassen wir es erst Zeichen. Weitere Frage noch? Ja?
Ich hätte noch eine Frage zur Stadt an und für sich.
Wozu?
Zur Stadt. Weil Stadt und Design hängt ja auch sehr stark zusammen, egal ob jetzt die Stadt sich als Marke designt oder ob eine Stadt tatsächlich über Gestaltung sichtbar nachvollziehbar wird. Wie schaut für Sie eine glückliche Symbiose zwischen Stadt bzw. Stadtentwicklung und Design aus für die Zukunft und für so eine Art Marke oder Bild für Linz?
Ich kann wieder mal sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten, aber wir haben in unserer Hochschule, in unserer Universität, ich sage nur über Hochschule, haben wir eine hervorragende Professorin, die Frau Pollack, und die macht doch demnächst eine Tagung, die heißt die Superstadt. Und da werden sicher Probleme, solche Probleme, nach denen Sie da fragen, werden sicher dort behandelt werden. Ich möchte auf jeden Fall hingehen und möchte mir das an. Ich halte sie für eine sehr gescheite Frau. Ich glaube, Ursula Pollack heißt sie, ist eine Wienerin.
Sabine, glaube ich.
Ja? Wie? Sabine, ganz ja. Richtig, ja. Ich weiß, weißt du Näheres über diese Superstadt?
Ja, sie hat ja diesen Lehrstuhl für Stadtplanung oder
Urbanismus. Aber das kann vielleicht die Frage hier beantworten.
Ich glaube, sie ist mehr ein ich finde gut, dass es solche Initiativen gibt und sie versucht letztlich die Diskussion, wie wir es jetzt über Design haben, aufzunehmen, über die Frage halt, was zu lernen wäre aus den Stadtfantasien und Stadtutopien der letzten Jahre für eine Stadt wie Linz. Und ich denke, sie versucht auf diese Weise etwas Ähnliches, wie wir waghalsig mal gesagt haben, ein Ziel für Linz wäre eben die interessanteste Stadt zu werden bis ins Jahre 2015. Das ist ein wenig in den Hintergrund geraten, wäre jetzt bei der Beurteilung von Linz 09 und des Kulturhauptstadtjahres sicher wieder etwas, was man sich auch nach den Wahlen durchaus anschauen darf. Heißt ja nichts anderes, als dass die Stadt auch aus wesentlich gestalterischen und kreativen Momenten heraus lebt. Aber was das dann heißt, das ist heute etwas, was öffentlich verhandelt werden muss. Da reichen vielleicht da können wir uns gerne an die Impulse eben wie Forum Design erinnern. Aber das muss Gegenstand auch sein, einer Auseinandersetzung, die über den Fachkreis hinaus nach außen getragen werden muss. Darum ist eben dieses Bild der Ausstellung an der Donaulände so fantastisch mit dem öffentlichen Stellenwert, den das gehabt hat, bis hin zum Linz-Café und Christopher Alexander. Das sind Bilder gewesen, die für viele viel, viel mehr bedeutet haben, als es wahrscheinlich viele Linzerinnen und Linzer heute beurteilen möchten.
Allein über das Linz-Café hat es im Oxford Verlag in New York ein extra Büchel gegeben. Kennst du das?
Nein.
Ein extra Buch über das Linz-Café in dem berühmten Oxford Verlag in New York. Ich habe mit dem alten, der Chef, der Senior-Chef von diesem Oxford Verlag, dem habe ich lang verhandelt, ob er nicht das Buch Forum Design, das war ihm aber dann doch ein bisschen zu umfangreich und vielleicht für Amerika zu riskant, dass er das in Englisch herausbringt. Ja. Und ich kenne diese Situation. Aber das kleine Büchlein über das Linz-Café hat er gemacht. Das hat er herausgebracht. Ist auch etwas. Das ist auch was.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Sonst habe ich eine. Wenn Sie auf die Wand schauen, dort ist das Plakat vom Forum Design. Und wir erleben das jetzt auch mit Linz 09. Viele Menschen möchten, dass Dinge erhalten bleiben, dass das Riesenrad bei Höhenrausch noch nächstes und übernächstes Jahr funktionieren soll. Wir haben dort eine Foto mit den Überresten von der Halle von Lauritz Ortner. Du weißt, wo sie ist.
Das ist meine Frage, ein Kompost.
Bei einem Kompostierfirma. Eine Kompostieranlage. Tut dir das weh, wenn du das siehst? Oder denkst du, das ist der Lauf der Zeit? Man muss nicht
Nein,
alles...
Ich bin so arg. Der Lauritz hat einen guten Scherz darüber gemacht. Hat gesagt, jetzt, wie hat er gesagt? Ist die Frau Hofer noch da, die weiß...
Ja.
Wie hat er gesagt? Er hat dann einen netten Satz gesagt.
Lauritz Ortner hat gesagt, 1980 war diese Halle sozusagen dort ist der kultureller Humus gediehen, ja. Und jetzt, also nach dem Verkauf der Halle, wird dort wirklich Kompost sozusagen hergestellt. Das ist sozusagen ein humoriger Kommentar
so
dazu.
Ungefähr, ne? Nein, mir tut das natürlich schon sehr weh, gell, ne? Dass das so geendet hat. Aber gut, nach der wirtschaftlichen Situation sind natürlich von dort und da Leichenflederer aufgetaucht. Über die kleinen und über die großen Objekte sind sie hergefallen. Gell? Das war grauslich. Das war echt grauslich.
Aber so denke ich, soll dann dieser, auch wenn es weh tut, soll es ein Stachel sein dafür, wieder hervorzuholen wäre. Ein Stück weit möchten wir das mit dem Designland tun. Ich darf Ihnen zum Schluss noch kurz ansagen, was zuerst vom Designland her noch geplant ist, hier im Kepler-Salon. Wir wollten versuchen, eine Brücke zu schlagen, hier mit Veranstaltung von damals zu heute. Wir machen das an drei Abenden und an einem Nachmittag in der letzten Oktoberwoche. Am 27. Oktober wird Volker Albus hier zu Gast sein. Das ist ein Designprofessor und selbst Designer, ein Deutscher, der in den 80er Jahren eine große Rolle gespielt hat, wie eben die Postmoderne da alles überrollt hat. Am Mittwoch, dem 28. spricht Gies Backer, das ist einer der...
Sagst du Gies, nicht Gies Backer?
Gies. Bin ich ganz sattelfest im Holländischen. Herr Backer aus Holland, der Droogdesign mitbegründet hat, eine Initiative, eine niederländische, die einen ganz anderen, ironischeren Umgang mit Design etabliert hat. Und am Freitag, dem 30. wird abends hier Rolf Fehlbaum sprechen, der Neubegründer und CEO und Kopf hinter Vitra. Er wird sprechen über Design und Business. Und am Nachmittag des 30. werden wir einen kleinen Spezialsalon haben hier mit den Designern Konstantin Gürcic, Alfredo Herberle, Ineke Hans und Cornel Windlin. Sie werden nicht so sehr nur einfach jetzt ihre Arbeiten vorstellen, sondern auch über Design als Haltung und Leidenschaft sprechen. Das ist so die mittlere Generation von europäisch wirklich hochkarätigen Designern und hoffen auch, dass aus der Kunstuni entsprechend auch die Studierenden die Chance wahrnehmen.
Und der Festvortragende Bürdeck im Landesmuseum, der schon bei der Gründung der Ulmer Schule dabei war, haben meine Frau und ich eben vor 14 Tagen entdeckt, hallo, da ist ja der Bürdeck schon dabei, der dann viele Designbücher geschrieben hat und immer wieder vor dem Design erwähnt hat und er hält auch den Festvortrag. Ich glaube, es ist der Festvortrag, nicht? Ja. Bürdeck, ja. Den lädst du nicht hier dazu ein?
Jetzt, weil wir wussten in Absprache jetzt mit, was meinst du? Ich habe schon gesagt vorhin. Wir wussten, also wir haben uns abgesprochen mit der Landesgalerie und wussten, dass er dort spricht und wenn er die Gelegenheit wahrnehmen will, mit uns auch selbstverständlich.
Wäre doch nicht.
Aber wir freuen uns sehr, dass Bürdeck sowohl im Katalog dann auch diesen Text geschrieben hat und das Forum Design wertet und auch auftreten wird. Dann vielleicht noch zwei Hinweise auf die nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon außerhalb vom Designland. Am Mittwoch, den 7. Oktober, jetzt in zwei Tagen, gibt es einen Abend über Theremin, ein Instrument und sein Erfinder, wie Äthermusik auf Weltpolitik trifft mit Günter Gessel. Und am Sonntag, dem 11. Oktober um 11 Uhr, geht es um das Thema Demenz als Spiegel für unsere Gesellschaft. Irene Dijk-Ploss und Christa Schrauf sind dort die Eingeladenen. Damit wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Ich glaube, ich darf mich in Ihrem Namen nochmals ganz herzlich bedanken bei Helmut Xollpointner für alles, was er als Anzünder heute Abend gegeben hat. Ganz herzlichen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Das hat man, oder ich merke es, man hat das gespürt. Danke dir fürs Kommen und für dein Engagement. Und danke auch offiziell, obwohl ich nicht für Linz sprechen darf, für das, was ihr mit dem Forum Design in dieser Stadt angestellt und bewirkt habt.
Ich danke dir.
Das war der längste Applaus, glaube ich, den der Kepler so noch je erlebt hat. Trinken Sie mit uns noch ein Glas.
Vielleicht auch den der Kepler erlebt hat. Der hat immer viel zu viel gehabt.